Ja, ich nehme an, ihr alle seid in irgendeiner Form vertraut mit dem Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft. Ja? Alle, die wir hier sitzen, wenn wir uns an irgendeinem Punkt in unserem Leben für Jesus entschieden haben und Jesus angenommen haben, wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, wir haben zwei Adressen. Die eine Adresse, die gibt den Ort an, wo wir jetzt gerade wohnen, ja, das ist die Adresse, wo unsere ganze Post hinkommt, ja, also all die Rechnungen und all die Werbung, ja, und vielleicht hin und wieder auch mal eine gute Nachricht, ja. Wenn da so ein Umschlag kommt, dann steht da oben in der Ecke, da steht dein Name und dann steht da deine Adresse, gib an den Ort da, wo du wohnst. Wir haben aber auch noch eine andere Adresse. Wir haben eine Adresse und diese Adresse, die ist aufgeschrieben im Buch des Lammes. Im Buch, das sich im Himmel befindet. Dort ist unsere Adresse verzeichnet. Also wir haben gleichzeitig auch eine Adresse im Himmel und gleichzeitig eine Adresse für ein Königreich, das jetzt noch nicht vollständig errichtet ist, aber das im Begriff ist, errichtet zu werden. Ja, aber wir haben da jetzt schon eine Adresse. Jetzt, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, dann ist es eine große Herausforderung. Und zwar die Herausforderung ist, beide Wohnorte, die man hat, ja, verantwortungsvoll in gleicher Weise zu repräsentieren. Ja, das ist immer ein Balanceakt. Ja, dass wir nicht vielleicht zu sehr auf eine Seite fallen. Ja, in unserem Fall, wir können uns sehr auf die Dinge in dieser Welt, auf dieser Erde konzentrieren und wir können dabei aber unsere Adresse, unseren Wohnort in der Zukunft, im zukünftigen Königreich vernachlässigen. Ja, auf der anderen Seite können wir auch das Gegenteil tun. Ja? Wir können so sehr uns mit dem beschäftigen, was kommt, so sehr mit dem beschäftigen, was in der Zukunft ist, dass wir völlig vernachlässigen, dass wir hier und jetzt in der Gegenwart eine Verantwortung und eine Aufgabe haben. Ja? Und die Kunst ist jetzt, da diese Balance zu finden. Ja? Also, dass wir nicht entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ja, sondern auf dem Pferd sitzen bleiben. Wir sind heute im zweiten Teil einer Predigtreihe über das Königreich Gottes. Kleine Testfrage, wer beim letzten Mal aufgepasst hat, was ist das griechische Wort im Neuen Testament für Königreich? Sehr gut, ja. Genau, jeder, der das vergessen hat, das hast du heute einmal vergessen, das vergisst du jetzt nie wieder. Ja? Basileus, Basilea, das griechische Wort im Neuen Testament, immer da, wo es entweder Königreich oder Königsherrschaft oder Himmelreich steht. Ja? Von Basileus, griechisch König. Und wir haben beim letzten Mal gehört, dass das Königreich Gottes zwei Dimensionen hat, ja, eine äußere und eine innere. Zum einen ist das Königreich Gottes eine materielle, sichtbare Realität, die irgendwann auf der Erde vollständig, hundertprozentig errichtet ist. Ja, das ist ein sichtbares, materielles Territorium, in dem Gott als König herrscht und in dem wir das Privileg haben, mit Gott zu leben, in seiner Gegenwart zu sein, für immer und ewig. Ja, das ist die äußere Dimension. Und gleichzeitig, obwohl dieses Königreich jetzt noch nicht sichtbar, hundertprozentig vollständig errichtet ist, ist dieses Königreich schon da. Und zwar immer da, wo ein Mensch Gott die Herrschaft über sein Leben übergeben hat. Ja, da wo Gott auf dem Thron des Herzens eines Menschen sitzt, dort ist das Königreich schon angebrochen und es erweitert sich ständig. So, diese, das ist die innere Dimension. Ja, das ist eine geistliche Dimension und die ist jetzt schon da. Auf dieses sichtbare, materielle Reich, darauf warten wir noch. Und dann stellt sich die Frage, okay, wie leben wir denn dann in der Zeit, bis dieses Königreich sichtbar und vollständig da ist? Ja, wie gestalten wir denn unser Leben in der Zeit bis dahin? Und dazu lesen wir unseren heutigen Predigttext. Das steht in der Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es gerne aufschlagen. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Ja, wir lesen in der Schrift, dass nach seiner Auferstehung Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern erschienen ist und hat sie in dieser Zeit belehrt über, besonders über die Dinge, die kommen werden. Und die Verse, die wir gleich lesen, das sind quasi die letzten Worte Jesu an seine Jünger, bevor er in den Himmel aufgenommen wird. Und wir fangen an bei Vers 4. Wir lesen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er, also Jesus, ihnen, den Jüngern, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Jesus belehrt also seine Jünger über das letzte Mal über Dinge, die da kommen werden. Ja, ganz besonders da, dass der Heilige Geist kommt. Und in Vers 6 stellen die Jünger Jesu eine Frage. Sie fragen ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Die Jünger sind noch in Erwartung auf das Kommen des messianischen Königreiches, das einhergeht mit der Wiederherstellung des Königtums in Israel, so wie es mit David begonnen hat. Das ist das, was ihnen von den Propheten verheißen wurde. Ja, also die Botschaft von einem Reich Gottes, was kommt, das kommt nicht erst mit Jesus, sondern das war schon lange Verkündigung durch die Propheten im Alten Bund an das Volk Israel. So, jetzt häufig, wenn dieser Text gelesen wird und wenn darüber gepredigt wird oder darüber gesprochen wird, dann wird ja oft so ein bisschen süffisant auf die Jünger herabgeblickt. Ja, und dann gibt es so Kommentare wie: Naja, das ist wieder typisch die Jünger Jesu. Ja, selbst da waren sie jetzt so lange mit Jesus unterwegs und so lange hat Jesus sie unterrichtet und selbst zu diesem Zeitpunkt, da haben sie immer noch nicht begriffen, worum es Jesus eigentlich wirklich ging. Ja, die Jünger, die erwarten noch ein irdisches Königreich, aber Jesus ging es ja um was ganz anderes. Ja, ihm ging es ja eher um eine geistliche Realität. Vorsicht. Ja, Vorsicht bei solchen Kommentaren. Jesus sagt nicht, das Königreich kommt nicht. Ja, er sagt nicht, dass das Königreich nicht kommt. Er sagt lediglich, dass der Zeitpunkt, wann dieses Königreich kommt, ein Geheimnis ist, das bis jetzt noch nicht offenbart ist. Er sagt aber nicht, dass dieses Reich nicht kommt. Sondern das, was er sagt, ist eigentlich, dass er den Jüngern und damit auch allen Gläubigen, dass er ihnen damit sagt, was sie denn in dieser Zeit tun sollen oder tun können, bis dieses Reich kommt. Und dieser Text, der spricht von drei bestimmten Dingen. Er spricht von drei Dingen in dieser Beziehung. Ja, er spricht über etwas, das wir tun können. Er spricht über etwas, was wir tun sollen. Und er spricht über etwas, was wir tun müssen. Ja, nochmal. Über etwas, das wir tun können, über etwas, das wir tun sollen und über etwas, was wir tun müssen. Und diese drei Dinge, die sehen wir uns an. Zum Ersten, das, was wir tun können. Wir können beschäftigt sein. Und zwar, wir können sehr beschäftigt sein mit Dingen, die in weiter Zukunft sind und dabei völlig die Gegenwart vernachlässigen. Das ist das, was den Jüngern hier passiert. Gucken wir nochmal ganz genau. Jesus spricht zu den Jüngern über das Kommen des Heiligen Geistes. Ja, und was die Jünger tun sollen. Und die Jünger, die stellen Jesus eine Frage, die scheinbar gar nichts mit dem zu tun hat, wovon Jesus redet. Ja, die Jünger, die fragen ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Die Frage ist berechtigt. Ja, denn es ist ja eine Verheißung, worauf die Jünger warten. Aber Jesus will eigentlich was ganz anderes tun, nämlich er will den Fokus der Jünger verändern. Er will ihren Blick wegnehmen von dem, was in weiter Zukunft liegt, und den Fokus lenken auf das, was jetzt in der Gegenwart wichtig ist. Man könnte so sagen, die Jünger, die sind abgelenkt. Ja, abgelenkt von Dingen, die in weiter Zukunft liegen. Und Jesus will sie wieder zurückführen. Er will sagen, so, okay, das ist zwar wichtig, aber wichtig ist auch das, was jetzt, hier und jetzt notwendig ist. Und genauso wie die Jünger abgelenkt sind, genauso können wir auch wir abgelenkt sein. Ja, wir können ganz leicht abgelenkt beschäftigt sein. Beschäftigt in abgelenkter Art und Weise. Erstmal, wir leben ja generell in einer Welt, die voll ist von Ablenkung. Ja, wir werden jeden Tag werden wir durch irgendeine Sache abgelenkt. Wer macht diese Erfahrung jeden Tag? Ja? Wenn dir jetzt nicht die Hand gehoben ist, ja, du hast ziemlich schlecht gelogen. Ja? Wir werden jeden Tag von den wesentlichen Dingen, die wichtig sind, werden wir abgelenkt. Ja, unsere ganze Welt ist darauf ausgelegt, uns abzulenken durch alles Mögliche. Wir können auch theologisch abgelenkt werden. Zum Beispiel, oder sagen wir anders, zum Beispiel auf folgende Art und Weise. Ja, wir hören oder lesen oder schauen Nachrichten über Dinge, die gerade passieren, zum Beispiel über Kriege, die irgendwo ausbrechen, oder über Katastrophen. Und wir stellen uns dann die Frage, wo ist da der Platz in der biblischen Prophezeiung? Ja, welches Zeichen der Endzeit ist es das, was wir jetzt gerade erleben? Ja, ganz besonders aktuell, ja, der Konflikt in Israel und in Gaza ausbrach. Ja, so, welches Zeichen der Endzeit ist das? Wo im Ablaufplan der Endzeit befinden wir uns gerade? Es gibt Menschen, es gibt Christen, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit der Endzeit. Ja, zum Beispiel, indem sie stundenlang sich auf YouTube irgendwelche Videos angucken, von denen sehr, sehr viele, ehrlich gesagt, sehr schlecht gemacht sind und sehr manipulativ und sehr tendenziös. Und da wird sich alles reingeballert, was da irgendwie zu diesem Thema gibt. Ja, und da kann man sich stundenlang beschäftigen und sich mit der Endzeit beschäftigen und immer gucken, ja, wo sind wir jetzt gerade? Ja, und welches Zeichen der Endzeit ist das? Und ja, ist der Antichrist schon erschienen oder wer könnte das sein? Ja, ist das Elon Musk oder ist das der Papst? Ja? Unser Problem beginnt damit, wenn wir uns durch die zukünftigen Dinge, wie zum Beispiel der Endzeit, zu sehr von der Gegenwart ablenken lassen. Und dann nicht mehr auf dem Schirm haben, dass wir auch im Hier und Jetzt eine Aufgabe und eine Verantwortung haben. Das, was Jesus eigentlich sagt, ist, er sagt, sorgt euch nicht so sehr um das Reich, das kommt, denn das Reich, das kommt sowieso. Ja, sorgt euch nicht so sehr um das Reich, das kommt, sondern sorgt euch vielmehr um das Reich, das ihr verkündet. Ja, um das Reich, das ihr verbreitet. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Ja, also wir können abgelenkt beschäftigt sein, aber wir sollen produktiv sein. Ja, wir sollen produktiv sein und das Stichwort ist hier Evangelisierung. Ja, Evangelisation, das Sprechen von Jesus und vom Evangelium, die Weitergabe des Evangeliums, das ist das, was wir tun sollen. Wir lesen nochmal ab Vers 7, Jesus sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat, aber ihr, ja, werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Letztendlich ist es das, was ist das eigentlich die ganze Story der Apostelgeschichte. Ja, die Story ist, wie sich das Evangelium ausgehend von Jerusalem als Zentrum weiter verbreitet in, ja, du kannst sagen, so konzentrische Kreise, ja, die um das Zentrum hin immer größer werden. Ja, der erste Kreis ist Judäa, dann der zweite Kreis ist etwas weiter, der ist Samarien und dann gibt es größere Kreise, ja, bis an die Grenzen der Erde, also bis zu uns, ja, also da, wo wir jetzt gerade sind. Ja, und diese territoriale Ausbreitung des Evangeliums, die da, die Geschichte der Apostelgeschichte ist, die wir da lesen, das ist interessant, weil man kann das nämlich auch geistlich sehen. So, an irgendeinem Punkt, wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben und haben Jesus angenommen, uns für ihn entschieden, dann können wir sagen, von diesem Zeitpunkt an, da bist du Jerusalem. So, und wenn du jetzt anfängst, von Jesus und vom Evangelium zu sprechen, dann tust du das in immer weiter sich ausdehnenden Kreisen. Ja, also du bist geistlich gesehen Jerusalem und ja, die ersten Leute, denen du vielleicht dann von Jesus und vom Evangelium erzählst, das sind so deine engsten Leute um dich rum, ja, das sind deine Familienmitglieder oder das ist dein Freundeskreis, ja, das ist Judäa. Und dann fängst du an, die Kreise weiterzuziehen, ja, nach Samarien, das ist der nächste Kreis, das sind dann vielleicht deine Arbeitskolleginnen oder deine Arbeitskollegen. Ja, und so ziehst du immer weitere Kreise. Und immer dann, wenn sich ein Mensch wiederum zu Jesus bekehrt und Jesus annimmt, da ist dieser Mensch selber wieder Jerusalem das Zentrum. Ja, und er verbreitet das Evangelium genauso in diesen sich immer weiter ausdehnenden konzentrischen Kreisen. Ja, ich find dieses Bild sehr faszinierend. Also, das ist diese eine Sache, die wir tun sollen. Ja, evangelisieren heißt einfach vom Evangelium erzählen, vom Jesus erzählen, Zeugen sein für Jesus. Ja, ein Zeugnis zu geben für Jesus und für das Evangelium. Und dafür gibt es einen Motor. Ja, dafür gibt es einen Antrieb. Und zwar, wir lesen nochmal Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Der Motor, der Antrieb für die Evangelisierung, für die Weitergabe des Evangeliums ist der Heilige Geist. Das ist auch die große Story, die große Handlung der Apostelgeschichte. Ja, der Heilige Geist ist es, der die Apostel immer wieder antreibt, weiterzugehen und das Evangelium immer weiter zu verkündigen. Und genauso wie das der Heilige Geist bei den Jüngern Jesu, bei den Aposteln gemacht hat, genauso macht er das auch immer noch heute. Der Heilige Geist treibt Menschen und befähigt Menschen, von Jesus und von Evangelium zu erzählen. Und das ist auch eine Sache, die wir tun sollen. Wir sollen in stärker, in inniger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Es gibt drei Arten von Beziehungen, die wir mit dem Heiligen Geist haben, wie uns die Bibel lehrt. Ja, der Heilige Geist, der ist mit uns. Der Heilige Geist, der ist in uns. Und der Heilige Geist, der ist auf uns. Ja, nochmal, der Heilige Geist ist mit uns. Der Heilige Geist ist in uns. Und der Heilige Geist ist auf uns. Und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, dann wird der Heilige Geist auf euch herabkommen. So, wenn jetzt der Punkt, wenn der Heilige Geist auf Menschen herabkommt, dann gibt es oftmals bei Christen so etwas krude Vorstellungen, was dann so passiert, wie sich das ereignet. Ja, also da fangen dann Menschen an, in Sprachen zu reden, ja, oder Prophezeiungen auszurufen, ja, oder die fangen an zu zittern, ja, oder fallen irgendwie auf den Boden, ja, und lachen. Das sind Phänomene. Das ist das, was passieren kann, aber ich will dazu ein Bild geben. Stell dir eine schöne, große Batterien alle. Kannst du mal weitermachen, bitte? Ja. Stell dir eine schöne, große Dampflok vor. Ja, groß und majestätisch. So eine wie diese hier zum Beispiel. Ja? Was ist das, was eine Dampflok antreibt? Also kurz gesagt, das Prinzip ist so, die Dampflok hat einen Kessel, da ist Wasser drin und jetzt wird dieses Wasser erhitzt und dadurch entsteht Wasserdampf. Ja, und der Wasserdampf ist das, was die Dampflok in Bewegung setzt. Ja, je heißer der Kessel, je heißer das Wasser, desto mehr Dampf, desto mehr Power in der Lok. Ja? So, jetzt bei diesem Prinzip, da gibt es noch eine kleine Nebenerscheinung, die sehr nützlich ist, wie auch lustig. Ja? Jede Dampflok hat auch eine Pfeife. Und wenn man jetzt den Wasserdampf aus dem Kessel, der die Lok antreibt, wenn man den jetzt in die Pfeife leitet, ja, dann macht das tschut, tschut. Ja, jeder liebt das. Ja? Warum bringe ich dieses Bild? Leider ist es so, dass sehr viele Christen, wenn es um den Heiligen Geist geht, dass sie dann viel mehr Aufmerksamkeit richten auf das Tschut, Tschut, ja, auf das Laute, auf die Attraktion, als vielmehr auf das, was der Heilige Geist wirklich tut, wenn er auf Christen kommt oder tun will, nämlich sie in Bewegung setzen, um das Evangelium weiterzusagen und zu verkünden. Also, wir haben als erstes etwas, was wir tun können. Wir können abgelenkt beschäftigt sein. Etwas, was wir tun sollten. Wir sollen vom Evangelium reden, Zeugnis sein für Jesus. Wir sollen in Beziehung mit dem Heiligen Geist leben. Und zum Schluss noch etwas über das, was wir tun müssen. Und zwar, das, was wir tun müssen, ist, wir müssen bereit sein. Ja, Jesus sagt, wir brauchen uns nicht darum sorgen, dass das Königreich Gottes kommt. Das Königreich Gottes kommt sowieso, ohne dass wir etwas dafür tun müssten. Die Frage ist nur, sind wir bereit für sein Kommen? Wir wissen, das Reich Gottes kommt, wenn der König kommt. Ja, also wenn Jesus wiederkommt, sind wir bereit dafür. Das ist die Frage, die wir uns generell stellen sollten. Und das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen. Kann schon mal beginnen, uns in den Lobpreis zu leiten. Genau, das ist eigentlich, ja, wenn es um das Reich Gottes geht, immer die Botschaft. Sei bereit. Und genau so, wie wir uns zu sehr mit Dingen beschäftigen können, die in der Zukunft liegen und die Gegenwart völlig vergessen, genauso können wir auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ja, wir können uns so sehr mit irdischen Dingen beschäftigen, auch im christlichen Leben, ja, in der Gemeinde, mit Aktionismus. Aber wir können das Zukünftige völlig vergessen. Wir wissen nicht, wann das Königreich kommt. Wir wissen nur, dass es kommt. Aber wir wissen, dass wenn es kommt, dann kommt es überraschend. Dieses Bild ist immer dieser Dieb in der Nacht. Also sind wir bereit? Bist du bereit? Und ich möchte dann zum Schluss wie gewohnt noch ja, in eine persönliche Besinnung führen. Und ich möchte, ja, im Nachklang auf die Predigt, ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, überleg dir mal, womit bist du jetzt gerade am meisten abgelenkt? Was lenkt deinen Blick ab auf das Wesentliche, auf das Evangelium? Auf deine Verantwortung, auf deine Aufgaben, die du hast, bis hin auf das Zukünftige, was kommen wird. Was lenkt deine Aufmerksamkeit gerade stark und beständig ab? Was ist es, was dich ablenkt? Und wenn du da jetzt eine Sache gefunden hast, oder vielleicht hast du sogar auch mehrere Sachen gefunden, dann kannst du die jetzt vor Jesus hinlegen und dann kannst du Jesus bitten, dass er deinen Blick, deinen Fokus neu ausrichtet auf das, was jetzt gerade wirklich wichtig ist und wesentlich. Und die zweite Frage ist, wo kannst du jetzt ausgehend von heute auf das, was du in der Predigt gehört hast, wo kannst du in der nächsten Zeit deinen Kreis des Zeugnisses für Jesus erweitern? Wo kannst du einen nächsten größeren Kreis ziehen, um dort von Jesus, vom Evangelium zu sprechen? Und eine Sache ist ganz wichtig, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht um Erfolg. Ja, du wirst nicht daran gemessen, ob du tatsächlich einen Menschen für Jesus bekehren kannst. Das ist nicht der Punkt. Ja, du wirst nicht an dem Erfolg gemessen. Wenn das passiert, wunderbar, Halleluja. Aber wichtig ist einzig und allein, dass von Jesus, dass vom Evangelium gesprochen wird, dass das Evangelium nicht totgeschwiegen wird, dass du von Jesus, vom Evangelium redest, dass du das zur Sprache bringst. Das ist wichtig. Also kannst du in der nächsten Zeit deinen Kreis erweitern. Und wenn du auf die Frage eine Antwort gefunden hast, dann kannst du und dann können wir zusammen jetzt den Heiligen Geist noch bitten. Heiliger Geist, wir beten darum, dass du uns neu zurüstest, dass du neu auf uns kommst mit Kraft, die uns antreibt, freimütig von Jesus zu erzählen, von Jesus zu sprechen, vom Evangelium zu sprechen und von der Hoffnung, die in uns ist und von der Perspektive, die wir haben. Und dass wir den Freimut haben, so zu reden, worum es wirklich geht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie unseren Alltag irgendwie ein bisschen besser bewältigen können oder dass wir irgendwie ein Sahnehäubchen auf dem Kuchen haben, den wir jetzt sowieso schon haben. Es geht darum, Menschen zu retten. Ohne Jesus gibt es keine Rettung. Und das Tragische ist, Menschen, die Jesus nicht haben, da ist die Gefahr, die gehen verloren. Es geht darum, Jesus zu retten. Und darum sollen wir das tun. Wir haben nicht mehr oder weniger eine Verantwortung dafür, Menschen zu retten. Aber Heiliger Geist, wir brauchen dich dazu. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen, dass du unsere Verkündigung da leitest. Bitte rüste uns neu zu. Mit Kraft von oben. Amen.